Heute im CT Uplink ein Budget Gaming PC für 600 €, sozusagen der optimale Gaming PC, frisch aktualisiert und ja, mit einem wahnsinnig guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Viel Spaß!
CT Uplink.
Gut, willkommen hier im Studio, Benjamin, Carsten.
Hallo.
Hallo.
Cool, dass ihr da seid. Ihr habt euren neuen Bauvorschlag mitgebracht.
Genau.
Gebt mal so einen kurzen Überblick, was ist so drin?
Also, Ziel ist es ja, mit möglichst wenig Geldeinsatz möglichst viel Spielefähigkeit rauszuholen. Und wir haben uns ein Budget gesetzt von 600 €. Das setzt gewisse Grenzen. Wir haben angefangen mit der CPU. Da hatten wir im Heft 18 schon einen vorausgegangenen Artikel, welche Spiele-CPU will man eigentlich denn haben? Und sind dann bei unserem Preis-Leistungs-Liebling Ryzen 5 5500 angekommen. Und um den herum haben wir dann das Restliche konstruiert.
Das sind 6-Kerner, oder?
Das ist ein 6-Kern-Prozessor, der eben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Der kostet im Moment, ich glaube, unter 95 €.
Und ich hatte doch im Kopf, es gibt irgendwie so ein bisschen mit den Mainboard-Chipsätzen bei AMD ist manchmal so ein bisschen schwierig. Also, welche Art von Mainboard ist das jetzt?
Das ist ein A520-Board. Das hat auch gewisse Abstriche. Das haben wir uns aber auch eben vor allem im Hinblick auf den Preis so ausgesucht.
Das ist ein bisschen der einfachere Chipsatz.
Ja, genau. Mhm. Also es geht alles ein bisschen Hand in Hand. Der Prozessor ist ein bisschen einfach, hat ein paar Sachen nicht. Das Mainboard hat dann ein paar Sachen nicht, weil es der Prozessor nicht kann. Und so läuft es Hand in Hand und ist letztlich eigentlich auch kein Verlust, dass man da ein bisschen die Billigschiene fährt. Das mussten wir auch machen, eben für den Preis. Genau.
Und sozusagen in Kombination habe ich dann einen Rechner, mit dem ich aber 60 Frames bei aktuellen Spielen bei Full-HD-Auflösung hinbekomme.
Genau, das war unser Ziel. 60 Frames bei einer der beiden höchsten Detaileinstellungen. Also entweder, die heißen ja normalerweise sowas wie Ultra oder Höchste, beziehungsweise eben das nächst niedrigere ist dann Hoch. Sowas war unser Ziel in der Kategorie dann.
Hat das immer geklappt?
Fast immer. So, es gibt ja ein paar so unrühmliche Spiele, die gerade rausgekommen sind. Hogwarts Legacy ist eins. Das ist nicht so flüssig auf dem Gerät. Da muss man schon auf Mittel zurückschalten. Dann geht's. Und ansonsten hatten wir eigentlich, also es kommt natürlich darauf an, was für einen Anspruch man hat. Raytracing frisst unheimlich viel Leistung. Das ist auch bei diesem Gerät nicht anders. Da kamen wir, ich glaube, in Metro nicht über die 50 hinaus. Mhm. Und generell, wo Raytracing dann eben eingeschaltet wird, aber das wäre.
Das kann man ja immer ausschalten.
Das kann man ausschalten.
Geht das noch, ja.
Und man kann das einschalten und kriegt dann aber halt zumindest mal irgendwie so 40 Frames oder so, kriegt man noch raus.
Das hängt sehr stark vom Spiel ab. Also und auch wie es implementiert ist. Bei Tomb Raider, also Shadow of the Tomb Raider, was ja jetzt 5 Jahre alt ist, werden ja nur die Schatten und Schattenkonturen per Raytracing berechnet. Da kommt der ganz gut noch. Ich hab die Werte nicht im Kopf, muss mal nachblättern. Auf.
Was hatten wir? Ganz im CT-Stil, die Werte gibt es in der Tabelle.
Genau. Mit Raytracing auf Medium, was eben die Schatten vor allem betrifft, sind es 55 Frames Minimum, also P1 Minimum und 89 im Durchschnitt.
Ja, das ist doch ziemlich ordentlich.
Das ist ordentlich.
Also würde mir völlig reichen.
Aber das ist ja auch, wie gesagt, hatte Ben ja schon gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter und hat dann nachträglich seinen Raytracing-Patch bekommen. Und bei moderneren Spielen kann es dann manchmal etwas knapp werden, wenn man es mit den Raytracing-Einstellungen übertreibt. Also wenn man zum Beispiel bei Cyberpunk 2077 alles auf Ultra stellt, dann wird man leider nur noch eine Dia-Show bekommen.
Bei Raytracing sind wir ja im Prinzip schon so ein bisschen beim Thema Grafikkarte. Was ist denn da jetzt für eine Grafikkarte drin?
Da haben wir, soweit ich weiß, eine ASRock Radeon RX 6600 eingebaut, weil die hatten wir schon vor einem Dreivierteljahr ungefähr im Test. Die hat sehr gut abgeschnitten. Die haben wir auch im optimalen PC als Option eingebaut. Also den normalen optimalen PC, der gar nicht nur unbedingt für Gamer war. Die hat halt den Vorteil, im Moment kostet sie sogar knapp unter 200 Euro. Ich weiß gar nicht, wo wir da gerechnet haben. Ich habe heute Morgen
genau, mal nachgeschaut. Genau, also das ist ja eigentlich die entscheidende gute Nachricht für Gamer, dass das Tal der Tränen endlich überwunden ist. Ja, es gibt jetzt wieder für normales Geld Grafikkarten.
Ja, also man kriegt für um die 200 Euro, sage ich jetzt mal so, eine Karte, mit der man in Full HD, wie jetzt bei unserem Budget-Gamer, eigentlich ganz gut zocken kann. Das war ja jetzt seit mindestens 2018 überhaupt nicht der Fall.
Und also der Preis-Leistungspunkt war dann bei AT-Karten deutlich besser als bei Nvidia. Hätte es eine Nvidia gegeben, die irgendwie in Frage gekommen wäre?
Ja, wir haben da auch überlegt so ein bisschen, ob wir preislich uns ein bisschen noch strecken können irgendwie und eine 3060 mit 12 GB einbauen könnten. Die wäre dann speziell bei Raytracing etwas flotter gewesen. Wenn wir bei dem Preispunkt bleiben wollten, hat es nur eine RTX 3050 gegeben. Die hat auch nur 8 GB. Die ist beim Raytracing ungefähr vergleichbar mit der Radeon, aber bei normalen Spielen, also wenn man Raytracing nicht einschaltet, ist sie einen ganzen Tacken langsamer.
Okay.
Und da haben wir uns gesagt, okay, Raytracing ist im Moment noch eher so nice to have und gerade bei Budget-Gamern vielleicht auch nicht unbedingt Pflichtprogramm. Da haben wir uns halt für das Mehr an konventioneller Leistung entschieden.
Und beim Prozessor ist es dann eigentlich so ähnlich ausgegangen, das Shootout zwischen AMD und Intel, schätze ich mal.
Genau, also in dem schon angesprochenen, vorangegangenen Artikel haben wir uns alles vom Core i3 12.100, glaube ich, oder 13.100 sogar, also einem Vierkerner mit hohem Takt, über den i5 12.400F, den Ryzen 5000, also 5500 und dem Ryzen 5600 angeschaut und letztlich festgestellt, dass der 5500, der jetzt da in dem Gerät gelandet ist, eigentlich schon ziemlich gute Leistung bringt, gegenüber dem Vierkerner von Intel ein Plus. Vor allem bei den Minimalframe-Raten, was man ja haben will, damit es nicht zwischendurch mal anfängt zu stottern, unvermittelt. Und die anderen Prozessoren, die zwischen 40 und 60 Euro teurer waren, nichts im sinnvollen Bereich dazu gebracht haben. Also die Mindestframe-Rate hat sich nicht verbessert. Die durchschnittliche hat sich vielleicht ein bisschen verbessert, aber die ist eben nicht die ausschlaggebende, denn man möchte ja die Ruckler vermeiden und auch der Billigprozessor sozusagen kam schon über die 60 Frames.
Das heißt, die Zeit, wo es im Prinzip fürs Gaming nur auf Single-Thread-Leistung ankam, sind ein Stück weit vorbei. In dem Fall hat jetzt der 6-Kerner einfach besser performt als ein Intel 4-Kerner, der ähnlich viel gekostet hätte.
Das kann man schon so sagen. Ja. Also nach und nach hält die Multithread-Optimierung auch in Spielen Einzug. Die Spiele sind da sehr unterschiedlich, das hängt sehr von der Game-Engine ab. Aber wir haben uns das zuletzt vor 3 Jahren inzwischen angeschaut. Da war noch nicht so viel, aber in den letzten Jahren hat man es zunehmend gesehen.
Der Trend geht eindeutig zu mehr Kernen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man jetzt aus dem Budgetbereich rausgeht und sich mal die anderen Prozessoren anschaut, die Kurve flacht immer noch deutlich ab. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, je mehr Kerne, desto besser automatisch. Zum Beispiel sind 8 Kerner im Moment die Prozessoren, die man für Spiele eigentlich so sinnvoll gut gebrauchen kann. Es gibt Ausreißer, die auch mit mehr skalieren, wo du halt mit mehr als 8 Kernen auch noch ein bisschen mehr FPS bekommst. Aber in der Regel saturiert das Ganze bei 8 Kernen.
Das heißt, mehr als 8 Kerne sind im Prinzip nur noch für Streamer oder so relevant, die irgendwie noch was parallel laufen
haben. Für Streamer, für Leute, die was vielleicht auch noch was anderes außer Spielen mit dem Rechner machen, irgendwas rechenintensives, Videobearbeitung, sowas. Aber für reine Spielerechner sind mehr als 8 Kerne, ich sag mal, klar, mehr ist immer gut, weil die auch mehr Cache haben und sowas. Aber im Prinzip reichen 8 Kerne für Spielerechner im Moment.
Ihr habt für einen CT-Bauvorschlag ein ziemlich ungewöhnliches Gehäuse gewählt, weil ich eigentlich ich kannte das so, dass optimale PCs immer darauf optimiert waren, so, ja, das Gehäuse steht eh unterm Schreibtisch, dafür ist es aber günstig und man schneidet sich zumindest nicht die Hände kaputt, wenn man dran rumschraubt. Also es war irgendwie immer ein ordentliches Gehäuse, aber jetzt nicht unbedingt ein besonders schickes. Aber ihr habt jetzt mal eins gewählt mit einem Sichtfenster. Und ich glaube, ich sehe es sogar leuchten da drin.
Ja, die Wahl des Gehäuses war dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil die Billiggehäuse wirklich dieses Jahr, also alles unter 40 Euro konnte man vergessen. Da waren laute Lüfter drin, die gerattert haben, oder die waren nicht regelbar, und das ist für mich irgendwie ein No-Go, dass man laute Lüfter hat, die Molex-Stecker haben, also wie bei den alten Festplatten noch, diese breiten Stecker, da geht gar nichts. Das war der Ausgangspunkt, wo ich ein bisschen traurig war. Da habe ich lange rumgeschaut, habe mich schon damit fast abgefunden, ein etwas teureres Gehäuse von Lian Li zu nehmen, das ich hoffentlich demnächst auch mal testen werde. Und dann flatterte eine Pressemitteilung auf den Tisch. Normalerweise steige ich auf sowas gar nicht ein, aber dann guckte ich mir das an und dachte, okay, der Preisbereich passt. Das sah jetzt auch nicht zu aufdringlich aus, aber leuchtete trotzdem schick, versprach es so, bestellte ich das mal, und es machte einfach einen guten Eindruck. Außerdem hatten wir vor 3 Jahren, als der letzte Budget-Gaming-Bauvorschlag entstand, zwar auch schon Window-Kit, aber damals gab es noch nicht so viel Beleuchtung in dem Segment. Also
okay, also das ist jetzt ein Gehäuse von Deepcool.
Genau.
Und da sind 2 Gehäuselüfter mit RGB-Beleuchtungsfunktion.
2 sind vorne drin und einer ist hinten.
Ah ja, okay, den sieht man jetzt gerade nicht ganz so gut.
Genau.
Ja. So leicht in der Kamera.
Genau.
Kann man hier an der Seite.
Das war übrigens auch ein Leserwunsch, dass da ein bisschen mehr Leben drin sein soll. Also nicht nur reinblicken, sondern eben auch Beleuchtung.
Und der CPU-Kühler, der passt sozusagen ins Schema.
Der die sind alle RGB. Und lassen sich über die Verkabelung, die das Gehäuse schon mitbringt, zusammenschalten und ans Mainboard anschließen, sodass alle synchronisiert blinken oder eben so pulsieren oder Muster machen. Man kann die Farbe anpassen. Das ist schon sehr schick. Im Moment haben
wir. Das heißt, man kann es auch ausschalten. Wenn man nicht so auf LEDs steht, kann man trotzdem dieses Gehäuse verwenden. Genau. Aber wer es gerne ein bisschen schicker haben will.
Ja. Bisschen fancy. Lichtshow unterm Schreibtisch oder
auf dem
Schreibtisch.
Ja.
Genau.
Ach, das war der Plan. Manchmal ist das ja doch ganz schön.
Ja, jetzt ist es gerade statisch.
Ist einfach Geschmackssache. Ne? Wir hatten das ja auch schon mal, dass wir Mainboards im normalen Bauvorschlag hatten, die eine kleine LED-Lichtshow haben. Da waren dann die ersten Leserbriefe, die ich dazu bekommen hatte. Das war vor 4 Jahren ungefähr. Kann man das bitte auch abschalten? Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Manchen Leuten gefällt's, und warum nicht?
Also ich finde das Gehäuse prinzipiell eigentlich ganz schick so. Also mit dieser Glasscheibe an der Seite, finde ich, ist schöner als jetzt nur ein schwarzes Blech.
Ja, worauf ich ganz stolz bin, das Ding ist wieder recht leise geworden. Also im Leerlauf ist es kaum zu hören, und selbst unter Volllast. Und Volllast ist bei uns ja so ein synthetisches Szenario, was man eigentlich in der Praxis gar nicht hat. Wir haben den Prime 95 an, also lassen alle Prozessorkerne mit AVX so richtig hart rechnen und machen parallel noch einen Grafikkartenstresstest. Das hat man ja so in der Regel nicht. Entweder hat man CPU-Last oder Grafiklast, aber nicht beides. Und selbst dann bleibt er noch unter 1 Sohne, was bei uns eben noch die Schulnote gut hat. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Also 1 Sohne ist dann so, würdet ihr sagen, das hört man, wenn es unterm Schreibtisch steht?
Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es kommt sehr stark darauf an, wie laut die Umgebungsgeräusche sind. Hier im Studio zum Beispiel, auch wenn wir jetzt in die Mikrofone sprechen, da hört man natürlich nicht so viele Umgebungsgeräusche, aber da ist auch ein gewisses Grundrauschen. Mhm. Das hört man aufgrund der Mikrofone, wie gesagt, jetzt nach draußen nicht so, aber hier würde man den unterm Tisch sicherlich nicht unbedingt hören. Wenn man jetzt irgendwo auf dem Land wohnt, so wie ich zum Beispiel, und wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und auch gerade kein Auto über die Landstraße braust oder sowas, dann würde man es vielleicht schon hören.
Also okay,
man kann nicht einfach sagen, das hört man nicht oder das hört man doch. Das kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie empfindlich man ist.
Also wenn mein Büro oder welchen Raum ich auch immer fürs Gaming verwende, wenn es da also irgendwie Nebengeräusche gibt, sei es draußen ist eine Straße oder sonst wie, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage, den Rechner zu hören.
Kaum. Ja. Und dazu kommt, wenn man spielt, hat man ja eigentlich auch den Spielesound. Entweder hat man Kopfhörer auf, dann kriegt man eh nichts mit. Oder man hat die Boxen auf dem Schreibtisch, und auch die produzieren natürlich dann Sound, der lauter ist als das, was das Gerät von sich gibt. Sonst wäre es, glaube ich, eine Fehlkonstruktion. Ja.
Das gilt auch für die Grafikkarte, weil meine Erfahrung war, CPU kriege ich oft relativ gut leise gekühlt, aber die Grafikkarten drehen dann irgendwann hoch.
Das war auch einer der Gründe, warum wir jetzt für dieses Modell speziell entschieden haben. Das hatte im Test damals einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Es hat auch im OptiPC schön leise gearbeitet und tut es natürlich nach wie vor noch. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf das, was wir vorher besprochen hatten, zurückkommen, wegen der Umgebungsgeräusche und dem Spielen. Mhm. Wir kriegen ja natürlich auch Feedback zu den Rechner und den Bauvorschlägen und so. Und viele Leute sagen mal, ja, das, was habt ihr denn gegen diese und jene Grafikkarte? Die ist doch gar nicht so laut. Das ist halt immer sehr subjektiv.
Ja,
was,
klar.
Was Leute, und wenn ich spiele, habe ich sowieso einen Kopfhörer auf, was Benjamin eben gerade schon gesagt hat.
Das wir geben ist, ja eigentlich wir versuchen unser
halt,
Bestes.
Wir versuchen halt, dass es auch ohne diese, ich sag mal, mildernden Umstände ein schöner, leiser Rechner wird, auch wenn man dem ein bisschen Feuer gibt.
Wir geben uns ja sehr viel Mühe, das irgendwie zu objektivieren. Also genau. Wir haben ja eine Schallmesskammer, die also Umgebungsgeräusche völlig rausfiltert, die auch Raumreflexionen verhindert, so dass wir also wirklich ganz clean messen können, wie viel Lärm bei, glaube ich, einem Meter Entfernung am Messmikrofon ankommt. Also ganz nach Standard. Da ist eigentlich, also diese Werte sind ja solide. Das heißt, für diejenigen, die das kennen, die können also quasi gucken, wenn sie schon ein Gerät haben, wo einfach bekannt ist, wie laut es ist, wie das subjektiv auf sie wirkt. Also wenn sie dann sagen so, ich habe was, das ist irgendwie 0,8 so, das stört mich aber schon, dann könnte das problematisch sein. Wenn jemand irgendwie ein Gerät hat mit 1,2 und sagt, das höre ich eigentlich nicht, dann ist der definitiv leise genug für alles.
Genau, so kann man das beschreiben.
Cool. Windows, hätte ich mal vermutet, ist so das Standardsystem. Ihr habt auch mal Linux installiert, oder?
Genau.
Also Linux läuft?
Läuft relativ problemlos. Wir hatten ein Phänomen, das tritt aber nur in unserer Konstellation auf mit Dual Boot. Also wenn man Windows und Linux parallel installiert. In unserem Fall war das ein Ubuntu 23, ich weiß es gar nicht so genau. Jedenfalls ein aktuelles eigentlich. Beim Hin- und Her-Switchen zwischen den Betriebssystemen ist dann unter Windows der LAN-Treiber weg und unter Linux auch. Der kommt auch erst wieder nach einem BIOS-Reset und Niklas Dierking hat dann dankenswerterweise die Lösung gefunden. Man muss den von Ubuntu vorgeschlagenen Netzwerktreiber auf eine Blacklist setzen und stattdessen einen anderen favorisieren. Dann geht's problemlos. Man muss nur erstmal wissen, wie. Der Tipp ist übrigens im gleichen Heft wie der Bauvorschlag, damit man dann auch gleich die Hilfe bekommt, die man
und
braucht.
Die Hotline-Tipps sind ja sowieso frei im Netz. Das heißt, den kann jeder nachgucken.
Genau.
Das heißt, im Grunde genommen, also außer dieser Sache, die jetzt für euch ein bisschen nervig war, aber wo ja bekannt ist, wie man das Problem löst, ist quasi der Rest, also läuft komplett unter Linux.
Das, was ich ausprobiert habe, was natürlich nicht jetzt, ich weiß nicht, du hast dein Spezialgebiet, ich habe jetzt nicht KI und so weiter probiert, aber ich sag mal so, installieren, loslegen, Browser ging, Netzwerk ging mit der besagten Einschränkung. Grafik war kein Problem, weil AMD-Grafikkarten sind ja out of the box, eigentlich bei Linux auch unproblematisch. Ich hatte einen kurzen Spieletest angeworfen, da war auch nichts auffällig. Also ja, ich würde mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, funktioniert recht stressfrei.
KI ist übrigens tatsächlich gar nicht so das Problem. Also wenn Linux einfach läuft, dann kann ich normalerweise auch ohne allzu viel Stress. Dann
bei den Radeons läuft es ja unter Linux sogar besser, weil das RockM-Paket für Windows noch gar nicht freigegeben ist.
Genau, also zum Beispiel für Stable Diffusion wäre das dann so eine Sache. Also ich denke, den kann man für Stable Diffusion ganz gut verwenden, den Rechner.
Ja, genau. Das ist eine Frage, die ich noch recht viel im Forum bekommen habe. Wenn man nicht eine AMD-Grafikkarte haben wollte, aus welchen Gründen auch immer, welche würden wir denn empfehlen von Nvidia? Und das ist nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben uns bei der Grafikkartensuche auch ein bisschen schwerer getan. Eigentlich hatten wir gehofft, die AMD 7600 würde ein bisschen günstiger werden, war sie dann aber nicht und so weiter. Jedenfalls die 3060-Serie von Nvidia haben wir letztlich verworfen, weil sie, hat Carsten vorhin ja gesagt, nicht mehr ins Budget passte. Aber wenn man halt für CUDA oder für bestimmte Anwendungen eine Nvidia-Grafikkarte bräuchte, würden wir wahrscheinlich dazu raten, eine GeForce 3060 ohne TI, aber mit 12 Gigabyte zu nehmen. Genau.
12 Gigabyte. Da muss man aufpassen, weil die gibt es in der gleichen Typbezeichnung auch mit 8 Gigabyte. Die hat nicht nur weniger Speicher, die ist auch langsamer. Kostet dann zwar auch 20, 30 Euro weniger, aber in dem Fall, was Benjamin eben erklärt
hat. Also ich habe genau diese Karte, die 3060 mit 12 Gigabyte, habe ich in meinem Arbeitsrechner. Und die ist quasi für mich extra ausgewählt worden, weil ich halt diese KI-Sachen mache. Und da ist es dann doch manchmal hilfreich, wenn CUDA einfach direkt läuft, weil ROCm, da tut sich was. Also da ist zu erkennen, dass es geht. Und zum Beispiel mit Stable Diffusion haben wir es auch getestet und es läuft recht gut. Aber wenn man halt, wie ich, dann auch mal mit eigenem Code und so, dann ist man mit CUDA, glaube ich, immer noch besser dran. Und also ich habe mit der Karte jetzt selber eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Also die ist für KI-Experimente bis, ich würde sagen, mittlere Größe ist sie geeignet.
Ja. Wird auch, also die läuft auch in dem Rechner ohne Probleme, also die überfordert das Netzteil nicht. Wer jetzt sagt, ich will aber unbedingt eine GeForce und ich will damit auch KI-Geschichten ausprobieren, der kann die nehmen, kostet allerdings auch so um die 70, 80 Euro mehr als die von uns empfohlene Radeon. Dann ist man natürlich
also man nicht. Man wäre dann so in die Gegend 700 Euro dann.
Genau, dann ist man nicht mehr dann ist man eher bei 700 als bei 600 Euro, genau. Mhm. Das ist der Preis.
Ja, cool. Vielen Dank. Also für mich sind jetzt eigentlich gar keine Fragen mehr offen. Ansonsten würde ich sagen, alle anderen Fragen würde der Artikel in der CT beantworten. Da habt ihr nämlich auch nochmal ein bisschen aufgelistet, wie sozusagen der Entscheidungsprozess abgelaufen ist und was ihr warum verworfen habt. Also ihr geht da nochmal ein bisschen mehr ins Detail und auch noch auf SSDs ein und so. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt habe ich irgendwie Lust zu zocken. Ciao.
Tschüss.